Franklin Roosevelt, 1882 bis 1945. Am 24. Oktober des Jahres 1929 findet mit dem Crash an der New Yorker Börse eine lange Ära von Wohlstand und Wachstum ihr abruptes Ende. Amerika versinkt im wirtschaftlichen Chaos. Millionen Menschen verlieren ihre gesamten Ersparnisse. Die Industrieproduktion bricht zusammen. Die Preise für landwirtschaftliche Produkte fallen ins Bodenlose. Niemand, so scheint es, kann oder will noch etwas kaufen. Nicht gekannte Not erfasst breite Schichten der Bevölkerung. Jeder vierte Amerikaner ist arbeitslos. Unzählige Farmer müssen aufgeben. Armutstrecks ziehen durchs Land. Die große Depression, die sich längst zu einer Weltwirtschaftskrise ausgeweitet hat, hat die Vereinigten Staaten fest im Griff. Der amerikanische Präsident Herbert Hoover ist mit der Situation überfordert. Mehrmals verkündet er ein Ende der Depression, doch seine Worte klingen wie Hohn in den Ohren der Menschen. Was soll er auch tun? Der Präsident gehört der Republikanischen Partei an, die seit jeher eine Einmischung des Staates in die Wirtschaft ablehnt. Er weiß, dass er die anstehenden Präsidentschaftswahlen verlieren wird. Der Kandidat der Demokratischen Partei ist der New Yorker Gouverneur Franklin Delano Roosevelt. Natürlich hat auch Roosevelt kein Patentrezept, aber er strahlt zumindest Entschlossenheit zum Handeln aus. »Dieses Land braucht mutiges und hartnäckiges Experimentieren«, ruft er den Menschen zu. »Der gesunde Menschenverstand sagt einem doch, Dinge einfach auszuprobieren. Wenn ein Mittel versagt, gib es offen zu und versuche ein anderes. Aber vor allem, versuche überhaupt etwas.« Mit überwältigender Mehrheit wird Roosevelt 1932 zum Präsidenten gewählt. Unübertroffene 12 Jahre wird er im Amt bleiben und Amerika verändern wie kein anderer Präsident im 20. Jahrhundert. Franklin Delano Roosevelt wird am 30. Januar 1882 in privilegierte Verhältnisse hineingeboren. Vater James Roosevelt und Mutter Sarah Delano entstammen beide alteingesessenen reichen New Yorker Familien. Die Roosevelts können ihre amerikanischen Wurzeln gar bis zum Jahre 1640 zurückverfolgen, als ein gewisser Klaas Martensen van Rosenfeld sich in der niederländischen Kolonie Neu-Amsterdam, wie New York anfangs hieß, niedergelassen hatte. Das weitläufige Anwesen der Familie liegt im idyllischen Hudson River Valley, wohin sich viele Vertreter des New Yorker Geldadels zurückgezogen haben. Das Leben der Roosevelts gleicht dem einer europäischen Aristokratenfamilie. Ihr Vermögen wirft reichlich Gewinn ab, sodass sich der Vater ganz im Stile eines englischen Gentlemans nicht viel mit Geschäften oder gar täglichem Broterwerb befassen muss. Den Roosevelts bleibt viel Zeit mit ihrem kleinen Sohn, ausgedehnte Reisen durch Europa zu unternehmen. Franklin wächst als behütetes Einzelkind auf. Vor allem die ihren Jungen abgöttisch liebende Mutter verhätschelt ihn, wo es nur geht. Aber es ist die Welt von Erwachsenen, in der er seine Kindheit verbringt. Kontakt zu Gleichaltrigen hat er wenig, nicht einmal in der Schule, da ihn zu Hause Privatlehrer unterrichten. Erst mit 14 Jahren schicken ihn seine Eltern auf eine elitäre Privatschule. Ohne Erfahrung im Umgang mit anderen Jugendlichen, dazu noch schüchtern und eher schmächtig, bleibt er während der 4-jährigen Schulzeit immer ein Außenseiter. Der Schuldirektor wird zu seiner engsten Bezugsperson und Franklin verinnerlicht dessen stete Appelle an die christlichen Werte, den in Not Geratenen beizustehen und sein Leben dem Gemeinwohl zu widmen. Im Jahre 1900 beginnt der 18 Jahre alte Roosevelt an der Harvard University ein Studium der Geschichte und Politikwissenschaften. Wichtiger als der akademische Erfolg ist ihm aber nach den Erfahrungen im Internat, sich die Anerkennung seiner Mitstudenten zu verdienen und Freundschaften zu schließen. Voller Begeisterung verfolgt er, wie sein entfernter Verwandter Theodore Roosevelt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Franklin Delano Roosevelt hat sich zwischenzeitlich zu einem gut aussehenden und charmanten, mitunter aber auch aalglatten Gentleman entwickelt, als er im Jahre 1902 die Debütantin Eleanor Roosevelt kennenlernt. Er findet Gefallen an seiner Cousine, fünften Grades, die für ihr junges Alter eine ungewöhnliche Ruhe und Ernsthaftigkeit ausstrahlt. Gegen den anfänglichen Widerwillen seiner Mutter, die ihren längst erwachsenen Sohn einfach nicht loslassen kann, heiraten Franklin und Eleanor im März 1905. Zu der Zeit hat Roosevelt bereits ein Jurastudium an der New Yorker Columbia University aufgenommen. Zwei Jahre später heuert er bei einer renommierten Wirtschaftskanzlei in New York an, ohne dass ihm die Arbeit als Jurist große Freude bereitet. So überrascht es nicht, dass er die erste sich bietende Gelegenheit ergreift, in die Politik zu wechseln. Ungewöhnlich für einen Mann aus bestem Hause ist jedoch, dass er Karriere bei den Demokraten, der Partei der Einwanderer und der Südstaaten machen will und nicht bei den damals dominierenden Republikanern. Doch die Familie seines Vaters war seit jeher der Demokratischen Partei verbunden. Die Chancen Roosevelts, als demokratischer Kandidat in seinem Heimatwahlkreis einen Sitz im Senat des Bundesstaates New York zu erobern, stehen schlecht. Doch am Ende nehmen sich zwei republikanische Bewerber gegenseitig die Stimmen weg und Roosevelt ist der lachende Dritte. Mit 29 Jahren zählt er zu den jüngsten Abgeordneten im Parlament und soll, so die Erwartung der Parteiführer, erst einmal einen Platz als Hinterbänkler einnehmen. Doch das ist nicht sein Naturell. Strotzend vor Selbstbewusstsein und Ehrgeiz mischt er sich sogleich in die Gesetzgebung ein und scheut auch den Konflikt mit den mächtigen, immer vom Hauch der Korruption umwehten Parteibosse aus New York City nicht. Auf die meisten Senatskollegen wirkt sein Gebaren arrogant. Doch Roosevelt lernt schnell, was in der Politik wirklich zählt. Mit großem Elan unterstützt er die Präsidentschaftskandidatur des Demokraten Woodrow Wilson. Und der dankt es ihm nach seinem Wahlsieg mit der Ernennung zum stellvertretenden Marineminister. Als in Europa der Erste Weltkrieg tobt, macht sich Roosevelt für eine Aufrüstung der US Navy und später für den Kriegseintritt der USA stark. Zu Hause wartet auf Roosevelt inzwischen eine große Familie. Fünf kleine Kinder und seine Frau Eleanor. Glücklich ist die Ehe von Franklin und Eleanor allerdings nicht. Zu weit gehen ihre Vorstellungen vom Familienleben auseinander. Während Roosevelt das gesellschaftliche Parkett liebt, sind für seine Frau die Empfänge nur lästige Pflicht. Eleanor engagiert sich lieber in sozialen Projekten. Sie stellt Lucy Mercer ein, die sie als Sekretärin unterstützen soll. Damit holt sie sich allerdings, nichts ahnend, eine Rivalin ins Haus. Denn ihr Mann pflegt schon bald eine Affäre mit der jungen Frau, bis Eleanor verfängliche Briefe findet. Entsetzt stellt sie Franklin zur Rede, der ihr Angebot, sich scheiden zu lassen, jedoch ablehnt. Zwar wird ihre Ehe bis zum Tode Roosevelts fortbestehen, aber von da an führt jeder sein eigenes Leben. Als Freunde und politische Mitstreiter bleiben sich Franklin und Eleanor jedoch verbunden. Mit Roosevelts politischer Karriere geht es stetig voran. Die demokratische Führung weiß um die Zugkraft seines prominenten Namens. Und so kann sich Roosevelt im Jahr 1920 auf dem Parteikongress der Demokraten als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten durchsetzen. Doch alle Wahlkampfanstrengungen an der Seite des Präsidentschaftskandidaten James M. Cox sind vergebens. Die Republikaner gewinnen die Wahl haushoch. Im Sommer 1921 sucht Roosevelt im Ferienhaus der Familie auf Campobello Island Erholung. Da trifft ihn ein Schicksalsschlag, der seine politische Karriere und damit sein privilegiertes Leben zu zerstören droht. Er wird krank. Zunächst meint er, er habe sich beim Schwimmen im Meer eine fiebrige Erkältung zugezogen. Doch kurz darauf hat er Lähmungserscheinungen in den Beinen. Die hinzugezogenen Ärzte stellen eine niederschmetternde Diagnose. Der 39 Jahre alte Roosevelt sei an Polio, an Kinderlähmung, erkrankt. Es bestehe keine Aussicht, dass er je wieder laufen könne. Roosevelt weigert sich zu glauben, was die Ärzte ihm da sagen, und verbringt die nächsten Jahre mit der unermüdlichen Suche nach neuartigen Behandlungsmöglichkeiten. Vergeblich, seine Beine bleiben gelähmt. Fortan wird es zwei Roosevelts geben. Der Privatmann wird aufgrund der Lähmung zeitlebens auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Der Politiker Roosevelt aber vermittelt stets, er sei auf dem Weg der Besserung. Nie lässt er sich in der Öffentlichkeit im Rollstuhl sehen. Später erweckt er sogar den Eindruck, als könne er wieder ein paar Schritte laufen. Mit einer Hand auf einen Stock gestützt, die andere an einen Helfer geklammert, schleift er mit dem Schwung seiner Hüften die in Eisenschienen festgezurrten Beine Stück für Stück nach vorne. Heute, da Fernsehkameras Politiker auf Schritt und Tritt verfolgen, undenkbar. Doch damals geht die Täuschung auf. Bis zu seinem Tode wissen die wenigsten Amerikaner, dass ihr Präsident eigentlich im Rollstuhl sitzt. 1928 steigt Roosevelt wieder ins politische Geschäft ein und kandidiert in seinem Heimatstaat New York erfolgreich für den Posten des Gouverneurs. Als nach dem Schwarzen Freitag 1929 die Börse ins Bodenlose fällt und Amerika in die große Depression stürzt, versucht Roosevelt als einer der ersten Amtsträger im Lande, die hoffnungslose Lage so vieler Menschen mit Hilfe politischer Initiativen zu verbessern. Etwa durch Steuererleichterungen für Farmer. Nach seiner überwältigenden Wiederwahl im Jahr 1930 sehen viele in ihm den nächsten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten. Und so kommt es auch. Roosevelt landet einen Erdrutschsieg über den republikanischen Präsidenten Herbert Hoover, dem die Wähler seine Tatenlosigkeit im Angesicht des wirtschaftlichen Niedergangs nicht verzeihen. Bei seiner Amtseinführung spricht Roosevelt seinen Landsleuten Mut zu. Diese große Nation wird erdulden, was es zu erdulden gibt. Sie wird wieder auferstehen und erblühen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Einzige, was wir zu fürchten haben, die Furcht selbst ist. Dann geht er mit seinem Beraterstab an die Arbeit. Die ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft werden legendär. Kein Präsident vor oder nach ihm schafft es, in so kurzer Zeit ein so umfassendes Gesetzespaket durch den Kongress zu bringen. Der New Deal, so das Schlagwort von Roosevelts politischem Programm, ist zunächst einmal ein Bündel von Soforthilfemaßnahmen. So gilt es, das Bankensystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren, den Arbeitslosen mit Unterstützungsleistungen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beizustehen und die Preise für landwirtschaftliche Produkte zu stabilisieren. Ganz im Sinne des Ökonomen John Maynard Keynes weitet Roosevelt die Ausgaben des Staates, finanziert durch Kredite, aus, um für eine Belebung der Wirtschaft zu sorgen. Wie im Wahlkampf vorhergesagt, entfalten einige der Maßnahmen sogleich Wirkung, andere verpuffen. Doch der New Deal zielt nicht nur auf die Linderung der ärgsten Not. Roosevelt will die Machtlosigkeit der Politik gegenüber einer ungezügelten Marktwirtschaft nicht länger hinnehmen. So bringt er Gesetze auf den Weg, die eine strenge Aufsicht über Börse und Banken ermöglichen, die Rechte der Arbeitnehmer stärken oder eine staatliche Rentenversicherung begründen. Natürlich muss er als Präsident auch einige Rückschläge hinnehmen. Mehrere seiner Gesetzesvorhaben werden vom obersten Gerichtshof der USA zu Fall gebracht. Auch geht die wirtschaftliche Erholung nicht so schnell vonstatten, wie er hofft. Doch seine überwältigende Wiederwahl im Jahre 1936 zeigt, dass dem New Deal eine breite Unterstützung in der Bevölkerung sicher ist. Spätestens mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs richtet Roosevelts Regierung den Fokus von der Innenpolitik auf die Außenpolitik. Der Präsident will einerseits die Vereinigten Staaten aus dem Krieg heraushalten. Andererseits setzt er sich vehement für eine Unterstützung Großbritanniens ein. Als Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfällt, unterstützen die Amerikaner auch Stalin mit Waffenlieferungen. Roosevelt hat inzwischen seine dritte Amtszeit als Präsident angetreten. 1944 wird er sogar ein viertes Mal gewählt werden. Dies ist ein Novum in der amerikanischen Geschichte, hatten sich doch alle bisherigen Präsidenten an George Washingtons selbst auferlegter Beschränkung auf zwei Amtszeiten gebunden gefühlt. Aber zu einer Zeit, da die Welt im Krieg versinkt, sieht sich Roosevelt in der Pflicht. Und die Mehrheit der amerikanischen Wähler sieht dies genauso. Am Am 7. Dezember 1941 greifen japanische Kampfflugzeuge ohne Vorwarnung den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii an. Tags darauf berichtet Roosevelt, dass Dutzende Schiffe der US Navy zerstört wurden und mehr als 3500 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen sind. Auf sein Bitten hin verabschiedet der amerikanische Kongress am selben Tag die Kriegserklärung gegen Japan.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Nur drei Tage später erklären die mit Japan verbündeten Achsenmächte Deutschland und Italien ihrerseits Amerika den Krieg. Nun sind die USA also doch Kriegspartei und sie werden die entscheidende Kriegspartei sein. Denn mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten wendet sich das Kriegsglück bald zugunsten der Alliierten. Grund sind die schier unerschöpflichen Kapazitäten für die Waffenproduktion. Schon zum Zeitpunkt des Angriffs auf Pearl Harbor stellt die amerikanische Industrie so viel Kriegsgerät her wie Japan und Deutschland zusammen. 1944 ist es dann schon ein Vielfaches. Im Inneren wirkt der Krieg wie ein gewaltiges Konjunkturprogramm. Endlich läuft die Wirtschaft wieder auf Hochtouren. Die Schlangen von Arbeitslosen gehören endgültig der Vergangenheit an. Roosevelt ist als Präsident zwar Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte, er hält sich aus der operativen Kriegsführung aber weitgehend heraus. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, das Bündnis gegen die Achsenmächte enger zu schmieden und die Grundzüge einer Nachkriegsordnung zu entwerfen. Wiederholt trifft er sich mit dem britischen Premierminister Winston Churchill. In Casablanca verkünden beide im Januar 1943, dass die Alliierten nur eine bedingungslose Kapitulation seitens der Achsenmächte akzeptieren werden. Für Roosevelt ist doch die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion von großer Bedeutung. Ist er doch überzeugt, dass der Beitrag der Roten Armee unverzichtbar für einen Sieg ist. Als den Alliierten im Juni 1944 die Landung in der Normandie glückt und sie in der Folge die deutsche Wehrmacht aus Frankreich zurückdrängen, ist ein Ende der Kriegshandlungen in Europa abzusehen. Auf der Konferenz von Jalta einigen sich Roosevelt, Churchill und Stalin Anfang 1945 über die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen und legen den Grundstein für die Gründung der Vereinten Nationen. Churchill zeigt sich vom Gesundheitszustand des amerikanischen Präsidenten schockiert. Eine fortschreitende Arteriosklerose schwächt den inzwischen 63 Jahre alten Roosevelt schon seit einiger Zeit. Anfang April 1945, das Kriegsende vor Augen, zieht sich Roosevelt in sein Sommerhaus in Warm Springs im Bundesstaat Georgia zurück, um neue Kräfte zu sammeln. Ihn begleitet Lucy Mercer Rutherford, jene Sekretärin, mit der er vor 25 Jahren ein Verhältnis hatte. Beide hatten sich lange Zeit aus den Augen verloren. Erst vor ein paar Jahren, als Roosevelt im Weißen Haus immer mehr unter Einsamkeit zu leiden begann, hatte eine seiner Töchter den Kontakt mit der inzwischen verwitweten Lucy wiederhergestellt. Sie und nicht seine Frau Eleanor ist bei ihm, als er am 12. April plötzlich über schreckliche Kopfschmerzen klagt und einen Moment später zusammenbricht. Ein schwerer Schlaganfall hat dem Leben des Präsidenten ein Ende gesetzt. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wird er am Familiensitz in Hyde Park zur letzten Ruhe getragen. Roosevelt hat Amerika geprägt wie kein anderer Präsident des 20. Jahrhunderts. Innenpolitisch hat er mit dem New Deal die Rolle der Bundesregierung neu definiert. Die Demokratische Partei, die für eine solche aktive Wirtschafts- und Sozialpolitik steht, löst die Republikaner auf Jahrzehnte als Mehrheitspartei ab. Außenpolitisch übernehmen die USA unter Roosevelt erfolgreich die Führung des alliierten Kampfes gegen die Achsenmächte und erhalten auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihr internationales Engagement für Freiheit und Frieden aufrecht.
Teil 22 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Adolf Hitler, Charlie Chaplin, Charles de Gaulle und Mao Zedong. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD-Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD-Wissen bedankt sich fürs Zuhören.